Ja, ganz herzlichen Dank für dieses Lied. Ich finde perfekt, da könnte die Einleitung zu meiner Predigt gar nicht sein. Herzlichen Dank. Ja, der Titel, den habt ihr schon gehört, Titel für meine Predigt, das Geheimnis des Weinstocks. Der Untertitel heißt Durchbruch zu einem Leben, das reiche Früchte trägt. Ja, und ich möchte euch nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass ich hier heute wieder in eurer Runde sein darf. Und ja, ich habe mich auch gefreut, dass noch Kinder in der Gemeinde sind. In der Seniorengemeinde, wo ich bin, da gibt es nur 2, maximal 4 Kinder. Und es ist immer schön, in so einer Runde zu sein. Ja, und schön, wirklich schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch heute auf einen Spaziergang mitnehmen. Ein Spaziergang durch einen Weinberg. Das habt ihr ja schon gesehen, dass meine Geschichte von einem Weinberg handelt. Wer hat schon mal eine Führung durch einen Weinberg mitgemacht und sich von einem Winzer seine Geheimtipps erklären lassen, wie er den Weinberg pflegt und dafür sorgt, dass er reiche Früchte trägt? Das ist eine ganz besondere Weisheit, wie die Winzer ihre Reben pflegen. Und wir wollen dem heute ein klein wenig auf die Spur kommen und daraus geistliche Lehren für uns ziehen. Ich beginne mit der Geschichte aus der Bibel. Es ist Nacht. Wieder war ein emotional sehr aufwühlender Tag zu Ende gegangen. Alle waren mit ihren Gedanken dabei, das, was sie erlebt hatten, irgendwie in ihrem Kopf einzuordnen. Nur einer wusste, dass dieser Nachtspaziergang ihr letzter sein würde. Und nur er wusste, dass er ihnen jetzt noch etwas ganz Wichtiges zu sagen hatte. Sozusagen seine letzten Worte. Kennt ihr einige letzte Worte großer Lehrer? Da werden keine unwichtigen, belanglosen Dinge mehr gesagt. Da geht es um die Herzensanliegen oder um ein Resümee des Lebens. Heute möchte ich mit euch das Herzstück der letzten Rede Jesu an seine Jünger betrachten. Sie wurden gesprochen in jener Nacht, in der Jesus verraten wurde. Bei Tagesanbruch würde Jesus verurteilt, an ein Kreuz genagelt und im Laufe des Tages würde sein Leben langsam versiegen. Jesus war sich sehr wohl bewusst, dass die Dinge, die er in dieser Nacht zu seinen Jüngern sprach, noch jahrelang in ihnen nachhallen würden. Mit der Zeit würden sie die tiefe Wahrheit seiner letzten Worte verstehen und dadurch in ihrem Denken tiefgreifend verändert werden. Zugleich wollte Jesus künftigen Generationen seiner Anhänger vermitteln, wie sie ihr Leben in der Fülle Gottes führen könnten und was Gott selbst tun würde, um ihnen dieses erfüllte Leben zu ermöglichen. Jesus war ein Meister darin, Dinge als Vergleich für seine geistlichen Lehren zu nehmen, die seinen Zuhörern sehr vertraut waren. So auch hier beim Spaziergang durch den Weinberg. Jesus blieb plötzlich stehen, lässt die Jünger um sich scharen, greift nach einer Rebe, an der bereits das erste Grün zu sprießen beginnt und sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Wir wollen uns zunächst den ganzen Zusammenhang anschauen, was Jesus hier sagte. Ich lese, wer aber mitlesen möchte, Johannes 15, 1 bis 8. Ich lese aber aus der Bibelübertragung Willkommen daheim. Ich habe diese Übertragung gewählt, weil sie die Sprache unserer Zeit spricht. Johannes 15, 1 bis 8. Jesus sagt: Ich möchte euch ein Bild mitgeben. Ich bin der Weinstock. Und mein Vater ist der Winzer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Die Fruchttragenden dagegen reinigt er, damit ihre Trauben noch besser wachsen können. All das, was ich euch gesagt habe, war im Grunde so etwas wie dieses Reinigen durch meinen Vater. Ihr seid jetzt in der Lage, viel Frucht zu bringen. Bleibt als Reben mit mir verbunden, wie auch ich mit euch verbunden bleibe. Genauso wie der Rebzweig nicht von sich aus Trauben hervorbringen kann, wenn er nicht mit dem Weinstock verbunden ist, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht ganz eng mit mir verbunden seid. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr mit mir verbunden seid und ich mit euch, wird euer ganzes Leben viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nicht das Geringste hervorbringen. Jeder, der sich von mir getrennt hat, wird sehr schnell vertrocknen und als dürrer Zweig aufgesammelt, um als Brennholz zu dienen. Wenn ihr dagegen eng mit mir verbunden bleibt und meine Worte in eurem Herzen lebendig sind, dann könnt ihr von mir erbitten, was ihr wollt, und ich werde eure Bitte erfüllen. Je mehr Frucht ihr bringt, desto mehr erweist ihr euch als meine Jünger. Und umso mehr werdet ihr etwas von der Herrlichkeit meines Vaters mitten unter euch erfahren. Dieser Text ist so inhaltsreich, dass man darüber stundenlang reden könnte und schreiben. Ich werde versuchen, die für mich wichtigen Dinge hervorzuheben. Drei Hauptgedanken sollen uns dabei leiten. Erstens, ohne Weinstock keine Reben. Zweitens, ohne Beschneidung keine Frucht. Und drittens, je professioneller die Beschneidung und Reinigung, desto mehr Frucht. Der erste Hauptgedanke ist ja einleuchtend. Ohne Weinstock keine Reben, ist ja sonnenklar. Was heißt das aber übertragen auf unser geistliches Leben? Jesus sagt, ihr sollt in mir bleiben und ich will in euch bleiben. Das heißt, Jesus, sprich Gott, will in uns wohnen. So ganz hautnah. Er will mit uns, in uns leben. Und nicht nur am Sabbatvormittag, sondern 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und auch nicht 22 oder 23 Stunden, sondern 24 Stunden am Tag. Theoretisch wissen wir das ja schon lange. Das ist uns nicht wirklich neu. Aber müssen wir nicht doch zugeben, dass wir oft ohne Jesus unseren Alltag gestalten oder ihn zumindest aus einigen Bereichen unseres Lebens heraushalten möchten? Das sind wahrscheinlich bei jedem etwas andere Bereiche. Der eine lässt sich auf keinen Fall gern auf seinen Schreibtisch gucken. Denn was geht Jesus meinen Schriftwechsel an? Da werden vielleicht gelegentlich ziemlich lieblose Briefe verfasst. Schließlich leben wir im Land der freien Meinungsäußerung. Ein anderer braucht Jesus auf gar keinen Fall als Beifahrer im Auto. Die vielen aufgeregten Kommentare über die Mitfahrer auf der Straße sind sicher nichts für göttliche Ohren. Jemand anderes verbietet es sich, dass Jesus ihm auf den Teller oder in die Tasse schaut. Was da für Speisen und Getränke in den Mund geschoben werden, das ist doch meine Sache, oder? Ob das meine Gesundheit fördert oder nicht, wen geht das etwas an? Hauptsache es schmeckt. Ist das wirklich so? Geht Jesus wirklich das alles nichts an? Interessiert ihn meine Gesundheit wirklich nicht? Und interessiert ihn auch meine seelische Gesundheit? Ich habe gerade die Kinder gefragt nach der familiären Situation. Ist das nicht schön, wenn wir alle liebevoll miteinander umgehen? Und ist es nicht furchtbar traurig, wenn zum Beispiel, ich habe das in früherer Gemeinde mal erlebt, wo ein Mann behauptet hat, das sei, ja, wie soll ich sagen, sein gutes Recht, seine Frau zu schlagen, wenn sie nicht so funktioniert, wie er will. Nein, Jesus hätte was dagegen. Ganz sicher ist das nicht ein Recht eines Mannes. Und auch das Recht einer Frau, einen Mann runterzuputzen, habe ich auch erlebt, dass eine Frau ihren Mann in der Öffentlichkeit runtergeputzt hat. Auch das Recht hat sie nicht. Nein, so sollen wir nicht miteinander umgehen. Gott möchte eher, dass Mann und Frau erstens gleichwertig miteinander kommunizieren und zweitens auch lernen, die Unterschiedlichkeiten, die wir als Menschen ja alle haben, immer besser zu verstehen und im Idealfall als positive Bereicherung anzusehen. Wo halten wir Jesus vielleicht noch aus unserem Leben? Kann es sein, dass wir uns die Nachfolge von Jesus einfacher vorgestellt haben? Mögen wir Jesus auch in die hintersten Winkel unseres Lebens schauen lassen? Da er allwissend ist, können wir sowieso nichts vor ihm verbergen. Aber wir schaffen es nicht aus uns selbst heraus, so zu leben, wie Gott es gerne möchte. Nein, das schaffen wir nicht. Und Gott wusste das schon im Voraus. Deshalb sagte Jesus seinen Jüngern auf diesem nächtlichen Spaziergang durch den Weinberg: Mein Vater wird jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, abschneiden und jede andere Rebe reinigen und beschneiden. Dieses Reinigen und Beschneiden möchte ich nun näher untersuchen. Doch zunächst ist es tatsächlich erstmal wichtig und interessant, eine genaue Textstudie zu machen. Was heißt denn dieses griechische Verb Airo, das hier steht im Johannes 15, Vers 2. Allgemein wird es übersetzt mit wegnehmen oder abschneiden. Aber es kann genauso gut aufheben oder aufnehmen bedeuten. Wir finden das Wort Airo noch an anderen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel, als die Jünger 12 Körbe von Essen aufhoben, nachdem sie 5000 Leute gespeist hatten. Oder Matthäus 27, ganz andere Begebenheit. Da wurde Simon gezwungen, das Kreuz Jesu aufzunehmen, aufzuheben. Und in Johannes 1, Vers 29 spricht Johannes der Täufer von Jesus als dem Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also weder in der Bibel noch in der griechischen Literatur bedeutet dieses Wort Airo jemals abschneiden. Wenn wir dagegen aufheben als Übersetzung wählen, dann würden wir damit automatisch an einen Winzer erinnert, der sich bückt, um einen herabhängenden Rebzweig aufzuheben. Doch warum sollte er das tun? Die Antwort gibt uns ein echter Winzer, der diese Arbeit regelmäßig tut. Er sagt, frische Reben haben die Neigung, herunterzuhängen und am Boden weiterzuwachsen. Aber dort unten setzen sie ja niemals Früchte an. Wenn ein Zweig am Boden liegt, dann sind die Blätter mit der Zeit von Staub bedeckt. Fängt es dann an zu regnen, werden sie schmutzig und infizieren sich nicht selten mit Mehltau. Die Rebe wird dann krank und unbrauchbar. Was tut nun ein guter Winzer jetzt? Schneidet er die Rebe ab und wirft sie weg? Nein, auf gar keinen Fall. Dafür ist die Rebe ja viel zu wertvoll. Er geht mit seinen Arbeitern regelmäßig mit einem Eimer Wasser durch seine Pflanzung und schaut nach diesen Zweigen. Er sagt, wir heben sie hoch und reinigen sie. Dann wickeln wir sie ans Spalier. Manchmal müssen wir sie sogar richtig hochbinden. Es dauert gar nicht lange und die Rebe entwickelt sich dann prächtig. Was wollte Jesus seinen Jüngern vermitteln, als er sich als Weinstock und seinen himmlischen Vater als Winzer darstellt? Offenbar zeigte er den Jüngern, wie der Vater sicherstellt, dass seine Ernte reich und süß ist. Wenn die Reben in den Schmutz fallen, dann wirft er sie nicht fort oder lässt sie einfach liegen. Nein, er nimmt sie hoch, er reinigt sie und hilft ihnen, wieder auszuschlagen und zu Kräften zu kommen. Nun kann dieser Text für uns eine neue Bedeutung bekommen. Sünde ist für einen Christen wie Schmutz, der die Blätter bedeckt. Licht und Luft können nicht richtig an die Rebe heran und sie welkt und kann keine Fruchtstände ansetzen. Was tut nun unser himmlischer Winzer mit uns, um diesen Schmutz zu reinigen? Wie sorgt er dafür, dass wir als Reben zu unserer vollen Schönheit und Fruchtbarkeit gelangen und schließlich den vollen Ertrag erbringen? Die Antwort könnte als ein Geheimnis des Weinstocks bezeichnet werden. Gott ist daran gelegen, uns zu reinigen und uns von der Last der Sünde zu befreien, damit wir in Zukunft ein Leben in seiner Fülle und zu seiner Ehre führen können. Die Bibel nennt diesen Vorgang Erziehung oder Züchtigung oder Heiligung. Ist diese Erziehung angenehm? Natürlich nicht. Vielleicht verbringen wir deshalb so viel Zeit damit, Gottes Erziehung aus dem Weg zu gehen oder sie auch abzuleugnen. Macht es denn einem irdischen Vater Spaß, sein Kind zu strafen? Im Normalfall auch das nicht. Hat Erziehung aber etwas mit echter, aufrichtiger Liebe zu tun? Auf jeden Fall. Wir müssen uns das Ziel der Erziehungsmaßnahme vor Augen halten. Einen Schlüssel zur Verständnis, wie Gott darum bemüht ist, unser Leben zu reinigen, finden wir schon in Sprüche 3, Vers 11 und 12. Und interessanterweise steht Gleiches in Hebräer 12, Vers 5 und 6. Und das lese ich jetzt nach der Neues-Leben-Übersetzung. Mein Sohn, und ich füge hinzu, meine Tochter, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. So wie ein guter Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. Und in Hebräer 12, ab Vers 7 bis 11 geht es so weiter. Wenn ihr im Leben Schweres ertragen müsst, dann erkennt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt es, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Wir können diesen Texten ein paar Prinzipien entnehmen. Gott erzieht alle Gläubigen und er handelt immer aus Liebe heraus. Das Ziel seiner Handlung ist unser eigener innerer Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit und vollendeter Freude. Sehnst du dich nach innerem Frieden und ein Leben in Gerechtigkeit und himmlischer Freude? Gottes Maßnahmen sind darauf angelegt, uns mit Weisheit, Liebe und Beständigkeit in diese Richtung zu lenken. Er will unseren Charakter und unseren Lebensstil in einer Weise verändern, wie wir es selbst ohne seine Hilfe niemals könnten. Wenn wir erst einmal die Absichten Gottes verstanden haben, die er mit seinen Erziehungsmaßnahmen verfolgt, dann dämmert uns eine erstaunliche Erkenntnis. Die Korrektur muss nicht unendlich lange hinziehen. Es liegt einzig und allein an mir selbst. Die schmerzliche Erfahrung wird nur so lange dauern, wie ich mich dagegen sperre, meine Sünde aufzugeben. Wenn der Winzer sich einer verschmutzten Rebe annimmt, dann hat er ausschließlich die Freude einer reichen Ernte im Sinn. Nicht etwa Schmerzen und Ungemach. Sobald die Rebe gereinigt und bereit ist, sich positiv zu entwickeln, gibt es für den Winzer keine Veranlassung mehr, noch weiter einzuschreiten. Eben deshalb ist es auch so wichtig, dass wir erkennen, wenn Gott an uns arbeitet, damit wir das Unsere dazu tun können, damit die Erziehungszeiten nicht unnötig lange andauern müssen. Gott erwartet gewiss nicht, dass wir seine Erziehungsmaßnahmen genießen oder gar herbeisehnen. Er wünscht sich sogar mehr als wir selbst, dass wir möglichst rasch darauf reagieren und so die Sache hinter uns bringen können. Und vergessen wir auch nicht, dass Gottes Erziehung nur ein Akt seiner Beziehung zu uns ist. Nur wenn uns Sünde von ihm trennt, handelt er erzieherisch. Das Ziel ihm war und ist immer darin gelegen, dass unsere Seele gesund und unser Leben endlich fruchtbar wird, so wie diese Rebe, Weinstockrebe. Wir sind ja selber tief in unserem Innern unglücklich, wenn unser Erntekorb leer ist, also unser Leben nicht die Früchte zeigt, die wir gerne zeigen würden. Wir sind doch auf Fruchtbarkeit angelegt. Wir sollen und wollen reiche Früchte bringen. Und damit das geschieht, wird Gott uns von Zeit zu Zeit reinigen, wenn wir es zulassen. Und Gott bringt uns dann wieder in eine günstige Ausgangssituation. Aber ebenfalls wichtig ist auch, wenn wir merken, dass Gott ziemlich viel an uns arbeitet, sollen wir uns deshalb nicht minderwertig fühlen. Denn wir sind und bleiben seine Kinder. Wir haben und bleiben im Stand Kinder des Allerhöchsten. Schwestern und Brüder Jesu Christi, erinnern wir uns an das, was wir in Hebräer 12 gelesen haben. Nur mit seinen geliebten Kindern macht Gott sich so viel Mühe. Dazu ein ganz besonderes Zitat aus dem Buch Das Leben Jesu, Seite 665. Gott ist enttäuscht, wenn seine Kinder sich selbst gering einschätzen. Er wünscht vielmehr, seine Auserwählten sollten sich nach dem Preis beurteilen, den er für sie bezahlt hat. Den Herrn verlangte nach ihnen. Andernfalls hätte er seinen Sohn nicht mit einem so teuren Auftrag, nämlich sie zu erlösen, gesandt. Er hat eine Aufgabe für sie und es gefällt ihm, wenn sie ihn bis zum Äußersten beanspruchen, um seinen Namen verherrlichen zu können. Sie dürfen große Dinge erwarten, wenn sie seinen Verheißungen glauben. Also eingehüllt in der Liebe Gottes dürfen wir ganz Großes von Gott erwarten. Einen letzten Aspekt möchte ich in diesem Zusammenhang nicht außer Acht lassen. Wir sollten auch unterscheiden zwischen Gottes Erziehungsmaßnahmen und Satans Attacken gegen uns. Mit Sicherheit ist das nicht immer leicht zu unterscheiden, besonders für Außenstehende. Deshalb ist es weise, nicht auf andere herabzusehen, wenn wir merken, sie machen gerade schwierige Zeiten durch. Ein Unterscheidungsmerkmal ist meiner Meinung nach der, dass Satan immer anklagt und uns emotional nach unten zieht und damit emotional weg von Gott. Aber Gottes Maßnahmen, Gottes Erziehungsmaßnahmen, von denen ich gerade erzählt habe, die führen uns in einen weiteren Reifezustand näher zu ihm hin. Denn unser himmlischer Vater möchte gerne, das ist sein sehnlichster Wunsch, eine enge Herzensbeziehung zu jedem Einzelnen von uns zu haben. Gott möchte auch, dass wir eine reife Beziehung zu ihm und auch untereinander haben. Damit und deswegen stattet er uns auch mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten aus, damit wir einander dienen können. Er möchte, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns zum Segen sind. Sicher ist das ein lebenslanger Lern- und Reifeprozess, der aber in Kooperation mit dem Heiligen Geist reichlich und reife Früchte tragen kann. Ich möchte uns zum Schluss alle aufrufen, Gott jeden Tag die Erlaubnis zu geben, uns zu reinigen, zu verändern und uns auf unserem Weg zu korrigieren. Dann kommen wir mit jedem nächsten Schritt der Erneuerung leichter in Gottes oder in diese himmlische Freude hinein. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Amen.